Liebes Publikum, herzlich willkommen zu der Audioeinführung unseres zweiten Sinfoniekonzerts. Mein Name ist Susanne von Tobin und ich freue mich darauf, Sie jetzt hier ein wenig auf das Konzertprogramm einzustimmen. Eröffnen werden wir den Abend, wie auch schon im ersten Sinfoniekonzert, mit einer Ouvertüre, dieses Mal jedoch mit einer veritablen Opernouvertüre. Richard Wagner setzte sich in seinen ersten, noch nicht für Bayreuth entstandenen Opern mit den wichtigsten Strömungen seiner Zeit auseinander, so steht seine dritte Oper, das sechsstündige Mammutwerk Rienzi, mit Massenszenen und Balletteinlagen ganz im Zeichen der französischen Grande Opera, die der Komponist, wie er sagte, mit üppiger Extravaganz zu übertreffen versuchte. Mit Erfolg! Die Uraufführung am 20. Oktober 1842 in der gerade erst neu eröffneten Semperoper in Dresden bescherte dem 29-jährigen Wagner seinen großen Durchbruch als Opernkomponist und auch die Berufung dort zum Kapellmeister. Mit dem Roman Rienzi oder Der Letzte der Tribunen konnte der englische Schriftsteller Edward George Lord Bulwer Lytton 1835 einen europäischen Bestseller landen. Im Mittelpunkt der Geschichte steht die historische Figur des Volkstribuns Cola di Rienzo, der von 1313 bis 1354 in Rom lebte, eine schillernde Gestalt der italienischen Frührenaissance, die alle Voraussetzungen erfüllte, mit ihren revolutionären Forderungen und nationalen Ideen zur idealen Heldenfigur des 19. Jahrhunderts zu werden. In dem von politischen Machtkämpfen erschütterten Rom vermag sich Rienzo als charismatischer Emporkömmling an die Spitze einer bürgerlichen Oppositionsbewegung zu setzen und die Macht an sich zu reißen. Er verspricht, dem Volk Freiheit und Größe zurückgeben zu wollen. Als die Umsetzung dessen aber ein immer größeres Maß an Gewalt entfesselt, wird er in den Augen des Volkes zum Verräter. Rienzo verflucht Rom und will es mit sich in den Untergang reißen. Doch am Ende zerbricht er an seinem Größenwahn und geht unverstanden und verlassen, wie eigentlich alle Helden Wagners, in den Flammen des vom Volk angezündeten Kapitols unter. Wagner stellt die markantesten Themen seiner großen, tragischen Oper in seiner mitreißenden Ouvertüre als effektvolles, entfesseltes Potpourri mit einer pompösen Heldenmusik im Stile eines Giacomo Meyerbeers zusammen und zeichnet Rienzis tragischen Weg musikalisch nach. Aus dem Nichts erklingt zu Beginn ein Trompetenton, der im Finale des ersten Aktes Rienzis Aufruf zum Aufstand ankündigt. Die marschartigen Lobpreisungen des Volkes aus dem zweiten Akt und die aufsteigende Schlachthymne des dritten Akts sind ebenfalls gut zu erkennen. Dem entgegen steht die prägnante, bereits nach wenigen Takten zu vernehmende Melodie des Gebets, das Rienzi im Angesicht seines drohenden Untergangs zu Beginn des fünften Aktes sprechen wird. Beeindruckt hat Wagner seinen Erfolg nicht lange und er tat seinen Rienzi als Jugendsünde ab. Schon 2 Jahre nach dem Dresdner Sensationserfolg schrieb Wagner, er liebe dieses Ungetüm nicht und bekannte kurz darauf, Rienzi sei nichts weiter als sein Schreihals gewesen. Wie bezeichnend, dass Rienzi etwa 60 Jahre später Hitlers Lieblingsoper werden sollte und sich dieser mit dem Titelhelden identifizierte. Viel hätte nicht gefehlt und Max Bruch wäre uns heute ein Unbekannter geblieben. Dass es anders kam, verdankte er seinem berühmt gewordenen ersten Violinkonzert, dessen Erfolg alle seine anderen Kompositionen so sehr überstrahlte, dass Bruch im Rückblick auf sein Lebenswerk sogar befürchtete, er könnte der Musikwelt nur aufgrund dessen in Erinnerung bleiben. Darum war ihm das Werk später geradezu zuwider. Er wollte schließlich als kompositorisches Genie und nicht als One-Hit-Wonder in die Geschichte eingehen. Bruch selbst sah sich als Bewahrer von Traditionen, darum reagierte er auch auf jede musikalische Neuerung mit schärfster Polemik. Stravinsky, Schönberg, Debussy, Reger oder Richard Strauss wurden als tonangebende Kollegen zu seinen bestgehassten Widersachern. Er bezeichnete sie als Kunstverderber, als Sudler und Schmierfinken, kämpfte gegen die schlimmsten modernen Gräuel, etwa den großen Kulturschweinestall eines Richard Strauss und blieb selbst dem Ideal der Romantik des 19. Jahrhunderts bedingungslos treu. Bruch, ein mit sich und der Welt nur selten zufriedener Mensch, ersehnte sich von seinen Zeitgenossen stets Bestätigung und Zuspruch und versuchte sich mit aller Kraft aus dem Schatten des eigenen Ruhmes zu befreien. Als die Musikwelt ihn immer wieder auf sein erstes Violinkonzert reduzierte und von seinen anderen Werken kaum Notiz nahm, wütete er 1887 in einem Brief an seinen Verleger Karl Simrock: »Nichts gleicht der Trägheit, Dummheit, Dumpfheit vieler deutscher Geiger. Alle 14 Tage kommt einer und will mir das erste Konzert vorspielen. Ich bin schon grob geworden und habe ihm gesagt, ich kann dies Konzert nicht mehr hören. Habe ich vielleicht bloß dies eine Konzert geschrieben? Gehen Sie hin und spielen Sie endlich einmal die anderen Konzerte, die ebenso gut, wenn nicht besser sind.« Zu Recht, denn Bruch hat doch insbesondere für die Geige, die man, wie er sagt, wie eine Geliebte zu behandeln habe, noch andere wundervolle Werke geschrieben, darunter seine schottische Fantasie, die er im Winter 1879-80 unter dem Titel »Fantasie für die Violine mit Orchester und Harfe unter freier Benutzung schottischer Volksmelodien« für Pablo de Sarasate konzipierte. Inspiriert von den Romanen und Balladen Sir Walter Scotts lässt Bruch mit zahlreichen Volksmelodien, die er der Anthologie Scott's Musical Museum entnahm, eine wundervolle romantische Atmosphäre lebendig werden. Dies gelingt ihm insbesondere auch dadurch, dass er der Violine die Harfe an die Seite stellt, ein Instrument, das nicht nur schon im Altertum und Mittelalter Erzählungen begleitete, sondern die der Komponist gerade auch in der Kombination mit der Violine als typisch schottisch empfand. Die düstere Einleitung schafft eine Art Rahmenhandlung. Ein Barde, so Bruch, erinnert sich angesichts eines verfallenen schottischen Schlosses an alte, herrliche Zeiten. »Old Rob Morris« heißt das Volkslied, das Bruch für den ersten Satz der schottischen Fantasie bearbeitet hat, eine sehnsuchtsvolle Melodie, die später immer wieder als Erinnerungsmotiv dient und die einzelnen Teile der Komposition miteinander verklammert. Im überschwänglichen, tänzerischen zweiten Satz lässt Bruch über von Dudelsäcken inspirierten leeren Quinten die Solovioline mit an Fiddlemusik erinnernden Klängen die heitere Weise von The Dusty Miller intonieren. Nachdem sich dann auch die Lyrik des langsamen Satzes in voller Blüte mit »I'm a down for lack of Johnny« ausgesungen hat, wird es im Finale kriegerisch. Schottlands inoffizielle Nationalhymne »Scots Wha He« erinnert an die Schlacht von Bannockburn im Jahr 1314, in der der schottische König Robert the Bruce mit diesem Gesang seine Krieger zum Unabhängigkeitskampf gegen die Engländer aufgerufen haben soll. Obwohl Bruch die höchst virtuose Musik seiner schottischen Fantasie dem Widmungsträger Sarasate auf den Leib schrieb, wurde das Werk infolge tiefgreifender Verstimmungen aufgrund der Allüren des Virtuosen am 22. Februar 1881 in Liverpool von Joseph Joachim aufgeführt, der bereits der Solist der Uraufführung des ersten Violinkonzerts gewesen war. Obwohl Joachim dem Komponisten die schottische Fantasie auch noch musikalisch einrichtete, ging Bruch auch mit ihm hart ins Gericht. Joachim hat die schottische Fantasie sorglos, ohne Pietät, sehr nervös und mit ganz ungenügender Technik gespielt und sie sozusagen vernichtet. Dabei lobte er sie aber überall und erweist sich so auch bei dieser Gelegenheit als der alte Feigling und der alte Heuchler. Also er nennt Sarasate einen Hans Wurst und mokiert sich über mein Verhältnis zu ihm? Als wenn nicht gerade Joachims Unzulänglichkeit und Parteilichkeit mich Sarasate direkt in die Arme getrieben hätten. Sarasate gibt sich Mühe mit modernen Sachen, weil er Respekt davor hat und sie mehr liebt als vergilbten Spor etc. Zum Glück bekam Joachim von diesen Urteilen, die man in einem Brief an Simrock lesen kann, wenig mit. Er freundete sich mit der schottischen Fantasie an und nahm sie in sein Repertoire auf. Kommen wir zu Johannes Brahms' erster Sinfonie. Beethovens sinfonisches Schaffen wurde schon im frühen 19. Jahrhundert als so herausragend und übermächtig empfunden, dass sich alle nachfolgenden Komponisten daran messen lassen mussten. Seine 9. Sinfonie galt als Gipfelpunkt, wenn nicht gar als Schlussstein der Sinfonik, und wer nicht zum Epigonen werden wollte, musste die Gattung der Sinfonie neu denken. Die sogenannten Neudeutschen um Franz Liszt und Richard Wagner hielten es sogar für unmöglich, nach Beethoven überhaupt noch Sinfonien zu schreiben, so wendete sich Liszt der sinfonischen Dichtung und Wagner der Oper zu. Allen, die dennoch an der absoluten Musik der Sinfonie festhielten, wurde der Vorwurf des Konservatismus gemacht und es brach ein scharfer Meinungsstreit über die wahre zukünftige Form der Musik los, bei dem sich beide Parteien auf je einen der bedeutendsten deutschen Komponisten bezogen. Für die Vertreter der neudeutschen Schule war dies Wagner, für die Konservativen Brahms, wobei dieser von seinen Anhängern mehr in diese Rolle gedrängt wurde, als dass er sich selbst aktiv an den ästhetischen Auseinandersetzungen beteiligt hätte. Entsprechend hoch war der Erwartungsdruck auf den ohnehin überaus selbstkritischen Johannes Brahms, den Robert Schumann bereits als 20-Jährigen in einem Aufsatz geradezu messianisch als den Komponisten der Zukunft angekündigt hatte. Erwartet wurde von ihm nicht weniger als der Beweis, dass man die Sinfonie nach Beethoven doch noch weiterentwickeln könne. Erste Entwürfe zu Brahms erster Sinfonie reichen bis 1854 zurück, aus denen jedoch das erste Klavierkonzert entstand. Der nächste Anlauf stammt aus dem Jahr 1858, der diesmal statt in einer Sinfonie in der Serenade Opus 11 endete. 4 Jahre später skizzierte Brahms schließlich einen ersten Entwurf, der bereits Motive des späteren ersten Satzes enthielt, um diesen dann für 12 Jahre in einer Schublade verschwinden zu lassen. Noch zu Beginn der 1870er Jahre schrieb Brahms dem Dirigenten Hermann Levy: »Ich werde nie eine Sinfonie komponieren. Du hast keinen Begriff davon, wie unser einem zumute ist, wenn er immer so einen Riesen hinter sich marschieren hört.« Ganze 14 Jahre sollte Johannes Brahms brauchen, den Riesen Beethoven zu überwinden und mit seiner ersten Sinfonie seinen eigenen Weg zu finden, indem er von der klassischen Themenbildung losgelöst die stete Veränderung eines thematischen Kerns zur Substanz einer großen instrumentalen Form werden lässt. Brahms griff mit der viersätzigen Form auf die klassisch-romantische Tradition zurück. Anklänge an Beethoven, Schubert und Schumann zeigen die Verbindung zu Vergangenem, während er mit zahlreichen Bezügen innerhalb des Werkes und dem kammermusikalisch dichten Tonsatz seine ganz eigene Klanglichkeit geschaffen hat. Erst 1876, während der Sommerferien auf Rügen, konnte Brahms das schier Unerreichbare fertigstellen und schrieb an den Verleger Simrock: »An den Wissower Klinken ist eine schöne Sinfonie hängen geblieben.« Zunächst spielte Brahms das neue Werk seiner Freundin Clara Schumann am Klavier vor und sie notierte am 25. September 1876 in ihrem Tagebuch: »Johannes spielte mir 2 Sinfoniesätze vor, was mich enorm interessiert hat. Ich warte noch auf die 2 anderen Sätze, um mir ein Urteil festzustellen. Großartig sind die 2, schwungvoll, geistreich, durch und durch, nur wollen mir die Melodien nicht reich genug erscheinen, doch ich muss eben das Ganze hören.« Im Oktober 1876 ging dann plötzlich alles ganz schnell. Während Brahms noch letzte Korrekturen vornahm, kündigte er die Sinfonie seinem Verleger an und traf mit der, wie er sagte, »Eile eines Mockerkäfers« in einem studentischen Konversationslexikon ist zu lesen, dass die Geschwindigkeit oder Eile eines Menschen in Mockerkäfern gemessen wurde. Also mit der Eile eines Mockerkäfers, so schrieb er an den Dirigenten Otto Dessow, die Vorbereitung zur Uraufführung der Sinfonie, die eben unter Dessows Leitung am 4. November 1876 in Karlsruhe durchaus mit Erfolg über die Bühne ging. Dennoch stieß Brahms bei seinen Zeitgenossen nicht nur auf Gegenliebe. Während ihm seine Gegner ohnehin vorwarfen, Beethoven weiterhin nur nachgeahmt zu haben, war auch die Reaktion seiner Anhänger nicht immer positiv. Es waren vor allem die tiefernste, fast tragische Grundstimmung und die musikalische Komplexität, vor allem des ersten Satzes, die selbst engen Freunden des Komponisten Probleme bereiteten. Eduard Hanslick etwa vermisste die sinnliche Schönheit und ein Stück warmen Sonnenscheins, bei dem uns das Herz aufgeht. Doch das C-Moll des Kopfsatzes verwandelt sich, gleich der fünften Sinfonie Beethovens, per aspera ad astra im Schlusssatz in ein apotheotisches, jubelndes C-Dur, das mit einem berühmten Hornthema, das Brahms Clara Schumann schon 1868 in einem Geburtstagsbrief mit den Worten »Hoch auf dem Berg, tief im Tal, grüß ich dich viel tausendmal« gesandt hatte, einsetzt. Damit ist der Boden für den majestätischen und pompösen Abschluss gleich einer Referenz an den unerreichbaren Beethoven bereitet. Unter der musikalischen Leitung von Roland Böhr, der vielen unserer Konzertbesucher durch das 7. Sinfoniekonzert der vergangenen Spielzeit mit Waltons opulenter Kantate Belsasser und Richard Strauss Heldenleben in Erinnerung ist, erleben Sie als Solistin die junge deutsche Geigerin Liv Migdal, die Publikum und Presse gleichermaßen mit ihrer stupenden Virtuosität, ihrem expressiven Spiel und ihrer mitreißenden Ausstrahlung begeistert.